1. Mose 2, Vers 7. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Die Möni hat mir gerade vor dem Gottesdienst erzählt, sie hätte versucht, letzte Woche die Predigt ernst zu nehmen und hätte versucht, all das, was ihre Seele frisst, nämlich diese Sorgen, hier zu lassen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass so Sorgen so Seelenfresser sind. Also das, was Gott uns eingehaucht hat, was Gott dir eingehaucht hat, sein Leben, was von ihm kommt, spürst du das? Dass Gott es dir einhaucht, durch die Nase, wie auch immer. Gott spricht hier bildlich, denke ich. Und dann haben wir festgestellt, dass die Sorgen so ein Stück weit immer unser Leben fressen, unsere Seele auffressen. Dass wir Gottes Gegenwart gar nicht mehr spüren, weil wir so mit unseren Sorgen beschäftigt sind. Und ich habe euch aufgefordert, das dann im Lobpreis vor Gott zu bringen. Und dann habt ihr das getan. Und dann habt ihr die Sorgen doch wieder mitgenommen. Nicht hier gelassen. Und sie haben euch die ganze Woche beschäftigt und ihr habt sie getragen und gepflegt und gehegt. Wir machen das so. Aber wir bleiben ja dran. Die Julia hat uns in den Lobpreis wieder reingeholt, dass wir sagen, Gott ist mit uns und Gott ist bei uns und er bildet unsere Seele. Und wir dürfen wieder heute neu versuchen, vor Gott zu treten und ihm zu sagen, Gott, du bist groß, du bist mächtig und du kannst mir all das abnehmen. Und vielleicht würden wir es heute schaffen, unsere Taschen leer zu machen, all diese Sorgen da raus und dann mit leeren Taschen rauszugehen und das hier zu lassen, vor Gott zu lassen und dann sind wir es los. Wäre schön, oder? Aber wir versuchen, und da haben wir uns letzte Woche auch nach dem Gottesdienst noch ein paar unterhalten, wir versuchen eben neue Autobahnen in unserem Kopf anzulegen. Es geht darum, nicht von heute auf morgen alles zu können und das alles hinzubekommen. Das wäre illusorisch, wir ticken nicht so und Gott hat uns auch so nicht gemacht, dass das in der Regel möglich ist. Bei Gott ist alles möglich, aber in der Regel ticken wir anders. Wir bilden in unserem Hirn Autobahnen. Wir legen Synapsen an und dann fahren wir auf diesen Autobahnen. Und dann dauert es lange, bis wir mal abfahren von dieser Autobahn. Dann kommt so ein Schild, ne, das weist uns Ort ohne Sorgen. Und dann fahren wir ab. Ja, und dann sehen wir tatsächlich, es ist ein Ort ohne Sorgen und dann schauen wir uns den Ort an und dann wissen wir müssen weiter und dann fahren wir aber auf die Autobahn wieder drauf. Ne? Wir haben uns das angeschaut, es war schön und ja. Und das ist gut, dass Gott dann kommt und uns wieder so, neu so ein Schild zeigt. Ort ohne Sorgen, fahr runter. Da ist doch dieser andere Weg. Der ist vielleicht ein Ticken langsamer. Ne? Diese kleinere Straße, die neben der Autobahn herfährt. Aber bis wir da so sind und vielleicht müssen wir den Weg ja auch selber bilden. Wir bauen dann so einen Trampelpfad und dann ist das noch holprig, ne, da lang zu gehen. Aber wir bleiben da draußen und wir gehen auf diesem holprigen Weg und dann wird der immer fester getreten und irgendwann bekommen wir das hin. Und das möchte ich mit euch versuchen, dass wir heute weiterschauen, was so vielleicht das nächste Schild ist, was Gott uns zeigt, womit er uns sagen will, das frisst deine Seele. Das frisst diesen Atem auf, den ich in dich hineinblase. Und zwar regelmäßig frisst es das auf. Wenn wir letzte Woche rausgefahren sind bei dem Schild Ort ohne Sorge, dann fahren wir heute raus bei dem Schild für die erste Emotion, die Gott im Zusammenhang mit den Menschen erwähnt überhaupt. In dieser Geschichte, ja, ein paar Verse weiter, erwähnt Gott zum ersten Mal ein Gefühl, das wir haben könnten. In dem Moment noch könnten, glücklicherweise. 1. Mose 2, also er hat den Menschen geschaffen und dann kam erst der Mann und dann die Männin. Und dann waren sie beide da und dann sagt Gott zu Mose, als Gott ihm das erklärt, wie so der Anfang der Geschichte war, erzählt er dem Mose, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau. Und sie schämten sich nicht. Das erste Gefühl, was Gott im Zusammenhang mit den Menschen erwähnt, was sie haben könnten, ist Scham. Spannend, oder? Ist das schon mal aufgefallen? Ich meine, wir dürfen ja vermuten, ne, dass das so im Paradies, dass es bestimmt gab, ne, jetzt, also vielleicht, falls ich dich schon wieder verloren habe, wenn du mich kennst, dann sagst du, naja, der Henrik, der glaubt ja nicht an diese Schöpfungsgeschichte, dass das wirklich so war. Ich will das bewusst mit dir nochmal ansprechen. Ich könnte mir eben gut vorstellen, dass das tatsächlich nicht ganz exakt so stattgefunden hat. Weil Gott unterhält sich da mit Mose und Mose fragt, wie soll ich dem Volk erklären, wer wir sind, wo wir herkommen, wie alles entstanden ist. Und dann muss Gott dem Mose erklären, wie die Welt und die Menschen entstanden sind, und er muss es den Menschen so erzählen, dass sie es verstehen können. Und es spielt gar keine Rolle, ob das exakt so war oder nicht. Und da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Und vielleicht war es auch genau so gewesen. Ich wäre der Letzte, der das entscheiden wollte. Vielleicht hat es genau so stattgefunden. Ich finde nur, auch gerade für heute, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, was Gott uns da erzählt, ist es eigentlich ganz gut, mal zu überlegen, was wäre denn, wenn es nicht so war, genau so war, sondern Gott dem Mose versucht zu erklären, wie es war, damit wir es auch verstehen. Damit es nicht nur einfach eine Geschichte ist, wo man sagen könnte, naja, es war halt so, hätte auch anders sein können. Hätte ja auch anders laufen können. Hätte ja so sein können, dass die Eva dem Adam den Apfel doch nicht gibt und den nur ganz allein, dass der Adam sagt, nee, Mädchen, da mache ich nicht mit. Hätte ja sein können. Gott erklärt ja, wie wir Menschen so ticken mit dieser Geschichte. Und wie er sich das vorstellt im Zusammenleben mit uns. Wie er so denkt, wie es sein könnte, aber wie es ist, wie es nun mal so abläuft. Und deshalb finde ich es so interessant, dass man vielleicht das mal so überlegt, warum spricht Gott dann das Gefühl unserer Scham als allererstes an? Warum die Scham? Sicher war vorher Liebe und Frohsinn und ja, Freude und Glück und Spaß und all diese anderen, aber angesprochen von Gott wird als erstes das. Als ich heranwachsender war, gab es so eine Tradition auf unseren Familienfesten, wenn meine Brüder auch da waren. Dann erzählte nämlich mein ältester Bruder immer ganz gern eine Geschichte von mir als, ich würde sagen, war so eine Art Baby, ja, so ein wirkliches Kleinkind. Mein Bruder erzählte, der müsste dann so um die 15 gewesen sein, war sehr auch mit der Erziehung, in die Erziehung seiner jüngeren Brüder eingebunden. Und er erzählte dann immer gern die Geschichte, wie er eines Tages in das Kinderzimmer kam. Da war das Bett von mir, da war das Bett meines Bruders. Und der Henrik stand in seinem Bett und strahlte überglücklich aus seinem Bett heraus. Warum? Weil er es fertiggebracht hatte, alles mit seinen Exkrementen zu beschmieren. Einschließlich sich selbst. Also es wurde immer schön erzählt, ja, wie der Henrik da voller, also schwarz angestrichen in seinem Bett stand und stolz grinste. Und sein jüngerer Bruder auf der anderen Seite in seinem Bett stand und auch guckte und dachte, boah, guck mal, was der kann. So mit zunehmendem Alter grinste ich natürlich weiterhin zu dieser Geschichte. Und mein Grinsen war zwar vermutlich immer ähnlich, aber das Gefühl, was dahinter steckte, hinter meinem Grinsen, veränderte sich mit zunehmendem Alter. Was am Anfang vielleicht Stolz war, wurde immer mehr zur Scham. Ich schämte mich irgendwann für das, was mein Bruder da erzählt. Logisch, ne? So Teenager-Alter nachher. Da kann man nicht über sich selber lachen. Das geht als Teenager nicht. Ja, man kann, also vor allem nicht als männlicher Teenager, kann man nicht über sich selber lachen. Das war mir richtig unangenehm, peinlich. Ich schämte mich. Und daraus entstanden natürlich weitere Gefühle, ne? Da wurde dann irgendwann Wut draus. Wut darüber, dass mein Bruder das permanent erzählte. Warum kommt das immer wieder aufs Tablett und warum erzählt er das? Aber wütend war ich, weil ich mich schämte. Wenn ich mich dafür nicht geschämt hätte, sondern ich weiterhin so stolz gewesen wäre wie als Einjähriger, ne, dann hätte ich keine Wut entwickelt. Ist ja eine tolle Geschichte, die Gott da erzählt, wie das so abgeht. Und das sind ja auch so Dinge, wo man mal das eine oder andere Mal drüber lachen kann. Aber da ist ja eine Menge Ernst dahinter. Gott erklärt uns hier, was nicht gut läuft. Das mit der Scham ist nicht gut. Wenn ich dich jetzt in die Predigt reinholen wollte mit so Kleinigkeiten, und manche machen das gern, ich bin da nicht so ein Fan von, aber vielleicht kannst du ja innerlich mitdenken, würde ich jetzt Zettel austeilen und Stift. Und dann würde ich dich bitten, schreib mal auf, von 1 bis 3 oder von 1 bis 10, je nachdem, wie du so drauf bist und tickst, das, wofür du dich am meisten schämst. Was dir innerlich so Schamesröte ins Gesicht treibt. Wo du fühlst, da fühle ich mich beschämt. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen, ne? Na, das, heute kann ich jetzt wieder darüber lachen. Vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf sein. Ja, ich habe das auch gemacht. Ich hatte auch diese Phase als Kleinkind. Hat ja jeder von uns, wo man anfängt, mit seinem Kram da rumzuspielen. Ja, den man so ausscheidet. Manche kommen da nie drüber weg. Ja? Die beschmeißen immer mit ihrem eigenen Dreck andere oder beschmieren alles damit. Hört bei manchen nicht auf. Aber wenn man es reflektiert, ändert sich das vielleicht auch. Aber Psychologen erzählen uns heute, dass Scham auch gut ist, weil es schützt uns, dumme Sachen zu tun. Ja. Braucht man. Braucht man, und so wird es dann gesagt, um in unserer Gesellschaft zurechtzukommen. Ich finde nur mal schön, darüber nachzudenken, ob es nicht eine lebbare Alternative wäre, völlig schamlos zu leben. Ist ja, wenn man das so hört, schamlos hat ja keinen guten Klang, oder? In unserer Welt. Ist ja ein total schamloser Typ. Ja, das wäre einer, der ja in seiner Wohnung immer nur nackt rumrennt. Oder alles anspricht, was er meint, ansprechen zu müssen. Gibt ja die unterschiedlichste Art von Scham. Manche schämen sich dafür, wo sie herkommen. Da hat mich neulich wieder einer gesagt, du erzählst das immer jedem, dass du ein Ossi bist. Als müsste ich mich dafür schämen. Ja? Ich hatte das Gefühl nie, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mich dafür nie geschämt. Aber ne, wieso erzählst du denn das allen? Ja. Aus dem Osten kommst. Manche schämen sich für ihre Hautfarbe. Manche schämen sich für ihre Eltern. Weißt du noch, als ich aus dem Osten kam, wenn ich mit meinen Eltern, wenn wir einkaufen gegangen sind, sind wir zum Aldi gegangen. Und in der Schule habe ich ganz schnell gelernt, man muss sich dafür schämen, mit einer Aldi-Tüte durch die Gegend zu laufen. Ja? Das ist peinlich, macht man nicht. So, und meine Eltern dann immer voll bepackt, ne, mit den ganzen Tüten. Also wir als, mein Bruder und ich, wir rennen doch hier jetzt nicht mit einer Aldi-Tüte durch die Gegend. Meine Eltern dann so und wir 10 Meter vorweg. Wegen der Aldi-Tüte. Kann sich schnell auch für andere dann schämen. Ne? Also hatte ja gedroht schon im Hauskreis, als ich die Predigt heute anfange und euch frage, wart ihr schon mal am FKK-Strand? Ja. Das ist dann, das sind dann die Momente mal, wo die Fabienne sich für mich schämt. Ja, regelmäßig hier. Kennt ihr auch, oder? Dass man sich für jemand anderen so schämt und denkt, oh, ist mir das peinlich. Oder du schämst dich, weil dir deine Ausbildung nicht gut genug ist. Weil du einen schlechten Schulabschluss hast. Oder vielleicht gar keinen. Vielleicht schämst du dich, weil du nicht lesen und schreiben kannst. Vielleicht schämst du dich, weil dich jemand abgelehnt hat oder immer noch ablehnt. Vielleicht schämst du dich dafür, dass du im Job schlechter bist als andere und immer wieder beschämt wirst. Weil es andere herausstellen, weil diese Welt so läuft und so tickt, dass es herausgestellt wird, man wird beschämt, wenn man was nicht richtig und nicht gut macht. Wenn man nicht genügt in dieser Welt, man wird beschämt, wenn man nicht gut genug aussieht, wenn man nicht hübsch genug ist, wenn man zu dick ist oder zu dünn oder was auch immer nicht der Norm entspricht. Wenn man nicht mithalten kann in dieser Gesellschaft, dann ist das beschämend, oder? Wenn einem der Partner verlässt, dann denkt man, was denken jetzt die anderen über mich? Wie stehe ich jetzt da? Das ist doch ein Grund, sich zu schämen, oder? Wenn ich meine Kinder nicht mehr lieben oder meine Eltern mich nicht mehr lieben, wäre doch ein Grund, sich zu schämen. In diesem Zusammenhang ist mir ganz wichtig, auch noch auf eine andere Form von Schuld oder beziehungsweise Scham, nicht Schuld, Scham hinzuweisen, ist die Scham, die dir nicht bewusst ist. Ganz wichtig. Ganz wichtig, sich klarzumachen, dass da auch manchmal ganz viel Scham ist, die ich gar nicht merke, die mir gar nicht klar ist. Dass ich vielleicht doch schäme, dass ich ein Ossi bin. Dass ich mich vielleicht doch schäme, dass ich Christ bin und an diesen Jesus glaube. Ein paar von euch kennen wahrscheinlich Antonio Rüdiger, sein Hühne von Mann, Abwehrspieler der deutschen Nationalmannschaft, spielt bei Real Madrid, Stammspieler. So ein Kerl. Letzte Woche erzählt, dass er bis zu seinem 15. Lebensjahr ins Bett gemacht hat. Sollte sich schämen, oder? Macht sich dieser Scham bewusst und erzählt sie. Warum ist das so wichtig, sich der Scham bewusst zu sein? Weil etwas passiert, was auch die Bibel ganz schnell hier erklärt, was aus Scham entsteht. Das Interessante ist ja ein paar Verse weiter, wenn man dann weiterliest, 1. Mose 3, also so endet 1. Mose 2 und 1. Mose 3 geht, dann kommt da diese Geschichte mit der Schlange und der Frau und der Frucht und die essen da beide und plötzlich merken sie, dass sie nackt sind. Plötzlich schämen sie sich ihrer Nacktheit. Und dann beginnt die Zeit der dummen Fragen von Gott, die ja immer andauert. Also ich finde das ja so beeindruckend, dass Gott immer diese dummen Fragen stellt, oder? Der kommt dann da durch den Garten und fragt, Adam, wo bist du? Was eine blöde Frage, oder? Wo bist du? versteckt sich. Warum? Er sagt, ja, ich habe mich geschämt, aber er sagt noch was davor. Also es ist etwas, was mit der Scham ganz eng verbunden ist. Und er sagt, ich habe mich gefürchtet. Plötzlich ist Furcht da. Ich habe mich gefürchtet und geschämt, Gott, vor dir. Und deshalb habe ich mich versteckt. Ich habe mich geschämt, weil ich nackt war. Ich weiß ja nicht, ob Gott mit der nächsten dummen Frage die Atmosphäre auflockern wollte, aber er stellt die nächste dumme Frage und sagt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Also ich hätte geantwortet, Gott, da brauche ich keinen für, das habe ich selber gesehen, dass da was baumelt. Habe ich selber mitgekriegt, da brauche ich keinen, der mir das sagt. Weißt du, aber Gott weist da auf was ganz Wichtiges hin und das führt uns auf den Weg zum Heil, dass er uns klar macht, dass Scham daher kommt, dass uns einer sagt, dass wir uns schämen sollen. Also ich bin noch zur Schule gegangen und da musste man sich noch in die Ecke zum Schämen stellen. Kennt ihr das auch noch? Ja? Da gab es eine Ecke, da musst du nicht hin, schäm dich. Zum Schämen, standst du in der Ecke. Mit dem Rücken zu den anderen, ne, durfst du dich angucken, mit dem Rücken und dann durfst du dich schämen. Weil irgendwer gesagt, dafür musst du dich schämen. Gott fragt dich, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Ein bisschen flapsig dahergesagt, als wäre es Gott nicht aufgefallen, dass die nackt waren, dass die vorher nichts zum Anziehen hatten. Gott hat die immer nackt gesehen und es war ihm scheißegal. Könnte es sein, dass wir uns für Dinge schämen und Gott sagt, es ist doch scheißegal. Ist doch total egal. Ich sehe dich so, ich weiß, dass du nackt bist. Ich sehe das. Ich habe es immer gesehen. Aber es ist überhaupt kein Grund, sich vor mir zu schämen. Die Geschichte, die Gott uns ja hier erzählt, die nimmt ja ihren Lauf und es baut so aufeinander auf, weil das nächste Mal, wo uns das mit der Scham so ganz deutlich vor Augen geführt ist, ist ja bei Kain nachher, der sein Opfer bringt und sich dafür schämt, dass Gott dieses Opfer nicht annimmt. Und in dieser Scham entsteht das, was bei mir mit meinem Bruder dann entstand, als der diese Geschichte erzählt hat, ne, auch immer Brüder, geil, ne? Die Geschichte hat bei mir zur Wut geführt. Ich war wütend darüber, dass der immer diese Geschichte erzählt und Kain war wütend aus lauter Scham und die Wut hat er nicht mehr in den Griff bekommen und er schlug seinen Bruder. Man weiß heute, dass diese Furcht, die da entsteht, also Angst führt meist zur Wut. Kampf oder Flucht. Aber meist dann der Kampf irgendwann. So diese innerliche Wut. Weißt du, kennst du diese Momente, da sitzt du da und hast Ruhe, bist mit dir selbst und du merkst innerlich, wie diese Wut hochkeimt. Du denkst an irgendwas. Und eigentlich gibt es gar keinen Grund, aber dann denkst du an irgendeine Geschichte und du wirst innerlich immer wütender. Du denkst an irgendeinen Menschen, an irgendwas, was passiert ist, an irgendwas, was dir jemand angetan hat, wo du beschämt wurdest. Vielleicht auch so eine unbewusste Scham und plötzlich steigt so eine Wut auf. Weil wir abhängig sind und uns abhängig machen seit Urzeiten. Und Gott sagt, es war von Beginn an der Menschheit wohl so, dass wir uns von irgendwelchen Schlangen erzählen lassen, dass wir nackt sind, dass wir uns schämen sollten. Nach wie vor, es ist ja immer die Taktik vom Teufel zu sagen, oh, ist doch gar kein Problem, mach doch. Tu das doch. Du hast ein Recht darauf. Du darfst von diesem Baum essen. Und 2 Minuten später sagt er, guck dich mal an. Du hast dich selbst beschmiert mit deinen Exkrementen und grinst noch. Du solltest dich schämen, sagt der Teufel uns. Schäm dich. Und dann brechen wir zusammen. Gott sagt zu Adam, komm raus. Komm raus aus deinem Versteck. Und in dem Moment wird nicht alles gut. Aber er hat ja einen Plan für diese Welt. Zum Glück ist ja nicht alles bei dieser Geschichte geblieben. Und zum Glück haben wir und dieses Vorrecht daran zu glauben, dass Gott alles gut macht und uns jeden Grund zur Scham nimmt. Und so platt es sich anhört, aber so deutlich ist es doch. In Epheser 2, Vers 10 sagt Gott, du bist mein Meisterstück. Und ich habe dich gemacht durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er sagt, egal was dich beschämen will, in meinen Augen bist du mein Kind und ich habe dich gemacht. So wie du bist und du bist mein Meisterstück. Komm heraus, du hast keinen Grund, dich zu verstecken, du hast keinen Grund, beschämt zu sein. Und lass dich nicht von irgendwen beschämen. Gott ist so souverän und sagt dir, wer erzählt dir, dass du nackt bist? Ich ziehe dich an mit einem weißen Kleid, voller Unschuld. Durch mein Blut bist du rein. Es gibt keine Scham zwischen dir und mir. Du bist mein Kind und kein Grund, beschämt zu sein. Gott möchte dich ins Licht führen. Der Teufel möchte, dass du dich versteckst und dass du dich schämst für irgendetwas, was du je getan hast. Das ist seine Taktik und lass uns nicht dem auf den Leim gehen. Komm raus aus deinem Versteck. Deshalb sympathisiere ich ja mal so ganz nebenbei, ganz gern manchmal ein bisschen mit den Katholiken. Das ist eine gute Idee, die Schuld, die Sünde ans Licht zu bringen und sie zu beichten. Wir haben ja hier niemanden bei uns, der so groß ist, dass man ihm so die Schuld beichten sollte. Aber stellt euch mal vor, wir würden das voreinander tun. Machen wir nicht, keine Sorge. Ich fordere euch jetzt nicht gleich auf, hier vorzukommen und zu erzählen. Ist der Rahmen nicht angemessen? Aber ich könnte mir vorstellen, dass Gott das toll findet. Dass Gott das, was da abging im Himmel. Wenn wir gleich alle hier vorkommen und einer nach dem anderen und wird erzählt, und ich habe das gemacht und ich schäme mich dafür. Und wir würden mit Gott hier stehen zusammen und würden diese Schuld ablegen, würden sie hier lassen, so wie unsere Sorgen letzte Woche, würden unsere Schuld auch noch hier hinlegen vor Gott und würden befreit nach Hause gehen und würden ins Licht gehen. Gott ist ein Gott des Lichts. Nicht des Verstecks. Lass die Scham hier, vor Gott. Gib sie ab. Und geh mit leeren Taschen nach Hause. Gott wird sie dir füllen mit Segen und Glück und Freude. Lasst uns diesen Gott anbeten. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Du großer Gott des Lichts, Herr. Du beschämst uns nicht, du nimmst uns an. Du hast uns lieb, so wie wir sind. Und manchmal können wir das kaum glauben. Herr Jesus, wir sind durch dich zum Meisterstück geworden und das fühlen wir so oft nicht. Aber du sagst uns das immer wieder neu, dass wir zu dir gehören, dass wir Kinder des Lichts sind, dass wir zu dir gehören, du großer Gott des Lichts. Wir danken dir dafür, dass wir unsere Schuld bei dir lassen können, dass wir sie abgeben dürfen, unsere Scham und all das, was uns davon abhält, in deinem Licht zu stehen. Herr, jetzt in diesem Moment wollen wir in dein Licht treten, für immer und ewig. Amen.